Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und wir blicken zurück auf The Open. 4 Tage im Royal Birkdale, die es absolut in sich hatten und am Ende ein Sieger, der das dritte Bein des Karriere-Grand Slams vollendet hat. Jordan Spieth gewinnt The Open mit 3 Schlägen Vorsprung vor Matt Kuchar. Mit 3 Schlägen Vorsprung war Jordan Spieth auch auf die Schlussrunde gegangen. Mit 3 Schlägen Vorsprung kam er hinten wieder raus, was dazwischen passiert ist. Das war aber deutlich dramatischer als dieser nackte Blick aufs Leaderboard einfach suggeriert. Und darüber sprechen wir jetzt und über die Gesamtwürdigung von The Open 2017 mit dem Kollegen Tobias Hennig von golfpost.de. Hallo Tobi.
Hallo Malte, grüß dich.
Und mit Sebastian Swoboda, den kennt ihr bei uns im Programm, auch bei Schachzusammenfassung zum Beispiel von den deutschen Schachmannschaftsmeisterschaften. Da hatten wir ihn zuletzt im Programm, aber auch ambitionierter Hobbygolfer. Sebastian, hallo.
Hallo Malte.
Ja, und wir blicken jetzt mal zurück auf das, was Jordan Spieth dort gestern geleistet hat. Ich sagte schon, er ging mit 3 Schlägen Vorsprung in die Schlussrunde. Und was dann passierte, ja, das war eigentlich ja ganz merkwürdig. Die ersten Löcher funktionierten, Sebastian, bei Jordan überhaupt nicht.
Ja gut, es ist halt mal wieder, es hat so ein bisschen ans Masters 2016 erinnert, dieser Meltdown, wo dann halt auch Jordan Spieth am Ende trotz Vorsprung das Ganze verloren hat. Also da war eigentlich jetzt schon wieder alles genauso vorbereitet. Er hat es dann halt selber auf jeden Fall in den Griff gekriegt, aber es war sehr interessant zu sehen. Er ist mit diesem 3-Schläge-Vorsprung offenbar vom Start weg überhaupt nicht zurechtgekommen. Und hat halt selber auch erstmal Fehler gemacht. Mhm.
Und er hatte hinterher in der Siegerpressekonferenz gesagt, na, ich hatte mal aus dem Claret Jug getrunken, als Zach Johnson den gewonnen hat, da hat er mich trinken lassen und das habe ich irgendwo, wurde mir gesagt, das könnte ein schlechtes Omen sein und daran hat er gedacht auf den ersten 9 Löchern. Wir hören mal in seinen O-Ton rein.
I was able to drink a bit of wine out of it when Zach Johnson won it 2 years ago and a lot of people told me that was bad luck. Started to believe him a bit through about 9 holes today.
Ja, Tobi, denn auf den ersten 9 Löchern, da lief es für ihn überhaupt nicht. 5 Bogies hat er sich dort geleistet. Der Meltdown beim Masters, den hatte Sebastian eben schon angesprochen. Was hast du gedacht auf den ersten Löchern?
Ja, ich habe mich auch tatsächlich ans Masters erinnert gefühlt. Nach 4 Bogies auf 9 Löchern und vor allem, wenn man gesehen hat, wie er vom Tee gestreut hat, also wirklich wie zu seiner schlechtesten Zeit. Das ist ein Problem, das man von Jordan Spieth hier kennt. Normalerweise rettet er sowas dann halt um die Grüns. Das ist ihm auf den ersten 9 nicht gelungen. Und es war schon wirklich verrückt teilweise, wo er die Bälle hingeprügelt hat, links, rechts. Das war ja unglaublich. Ich hab lange Zeit gedacht, schade, dass es ein Major-Turnier ist, das nicht mit dem besten Golf zu Ende geht, sondern eher, ich will jetzt nicht sagen, dass Not gegen Elend gespielt hat, aber auf den ersten 9 Löchern war das natürlich qualitativ nicht unbedingt das, was man von einer Major-Finalrunde erwartet.
Wo hast du das Problem mit den Fairways, das zog sich bei Jordan Spieth, Tobi, ja eigentlich durch die ganze Woche. Der hat ja nie mehr als 45% Fairways getroffen in den 4 Runden. Hat sich bei ihm an den ersten Tagen überhaupt nicht ausgewirkt. War es denn wirklich die Nervosität vielleicht auch, dass es am Sonntag bei der Frontline so schlecht lief?
Ja, kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich fand, es gab ein ganz insgesamt interessantes Gespräch direkt am ersten Loch mit Michael Greller und Jordan Spieth, Michael Greller sein Caddy. Da hat Jordan nämlich den Abschlag, der war eigentlich gar nicht so schlecht direkt an der 1, da hat er aber einen ungünstigen Bounce bekommen und der landet dann in ziemlich dicken Rough. Und da echauffierte sich Jordan direkt so ein bisschen und sagte, let's grab und hat 3-mal Scheiße gesagt. Die Reaktion seines Caddies fand ich aber super. Der meinte nämlich nur zu ihm, 167 Yards bis zum Grün, get over it. Also komm drüber weg. Und also Jordan schien schon irgendwie ein bisschen nervös zu sein. Anscheinend hat er mit seinem Caddy aber einen richtig guten Mann an der Seite, der da gut Einfluss nehmen kann.
Und dem hat er auch hinterher im Siegerinterview beziehungsweise in seiner Siegerrede nochmal ganz besonders gedankt.
My caddy Michael for keeping me in it today after not quite an ideal start. And this is as much mine as it is his right now at this very moment. And I really appreciate that, Mikey. You deserve all the credit in the world for this championship.
Sebastian, die Rolle, die Mike Greller für Jordan Spieth spielt, das ist eine ganz besondere. Wir haben hier bei meinsportradio.de darüber auch schon mehrfach gesprochen. Wie hast du die Rolle von Mike Greller gestern gesehen?
Ja, wurde schon einiges, eigentlich alles schon erwähnt. Spieth und Michael Greller sind halt seit Jahren ein eingespieltes Team. Michael Greller ist selbst ambitionierter Ex-Profi von der Web.com-Tour. Ein Riesenvorteil, so einen Typen an seiner Seite zu haben. Und was mich besonders bei Spieth und seinen Interviews speziell nach den Runden beeindruckt, ist halt immer, er spricht halt nicht von sich selbst, sondern immer von, wir haben heute gute Arbeit geleistet, so ungefähr. Also er und sein Caddy. Und er bezieht seinen Caddy da grundsätzlich immer mit ein, egal ob es jetzt um einen Turniersieg geht oder ob es, was weiß ich, wenn das kurze Spiel oder das lange Spiel gut oder schlecht war, er spricht da grundsätzlich von wir und ich finde das immer sehr so positiv anzuhören, wie er da halt immer, ja, Michael Greller immer mit einbezieht in die Leistung von sich selbst auch.
Und eben dann auch jetzt ihm den Open-Sieg quasi mit ans Revers heftet. Tobi, Matt Kuchar, nachdem es für Jordan Spieth anfangs überhaupt nicht lief, war er plötzlich im Kommando. Wie hast du seine ersten Löcher gesehen?
Ja, er hat im Gegensatz zu Jordan Spieth solide angefangen. An der 2 mit einem Birdie, an der 3 an Bogey. Viele Fairways hat er auch nicht getroffen. Es kam höchst selten vor, dass beide mal tatsächlich nach dem Abschlag auf dem Fairway lagen. Ich glaube, er war der ruhigere von beiden, obwohl er noch kein Major gewonnen hat. Ist vielleicht auch das Alter, das er auch ein bisschen mitspielt. Ich glaube, er hätte tatsächlich die Chance gehabt, gerade weil es bei Jordan nicht lief, noch mehr Druck auszuüben. Das hat er ein bisschen verpasst, finde ich. Denn mehr als gleichgezogen hat er ja zwischendrin nicht, wenn ich mich recht entsinne. In alleiniger Führung lag er, glaube ich, nie. Ich glaube es tatsächlich schon auf der Frontline.
Kuchar war alleine vorne.
War er doch mal zwischendrin einen Schlag vorne? Okay. Ja, aber trotzdem glaube ich, dass er es verpasst hat, noch mehr Druck zu machen und vielleicht schon noch ein zweites, noch ein drittes oder viertes Birdie auf der Frontline zu spielen. Nur dann, glaube ich, hätte er Spieth wirklich gefährlich werden können gestern.
Und dann kam das 13. Loch. Das Loch, was gestern ja vielleicht dieses Event dann auch letztlich entschieden hat. Jordan Spieth hämmert seinen Abschlag viel zu weit rechts raus in einen Busch, muss ihn für unspielbar erklären. Ja, und dann ging es weiter. Dann kam es zu langen Diskussionen über Regelfragen. Wie wird das Ganze jetzt bewertet? Wie ist diese Situation einzuschätzen? Jordan Spieth hat in seiner Pressekonferenz nochmal zurückblickt auf die 13.
Having been in unplayable situations before, I just asked the question, is the driving range out of bounds? And I got the answer no. And I thought to myself, well then, that's a much better location for me to hit the next shot because I can get it much closer to the green and it saves me almost a full stroke from going back to the tee. And then, you know, the amount of time it took was trying to figure out where exactly the drop would be to where my nearest point of relief from the equipment trailers would be to the right side on the driving range instead of to the left side where I wouldn't be able to get a lot of club on the ball. I knew that on that line I was going to be okay hitting from the driving range and getting it up somewhere near the green. And from there it was about which club to hit, and then Michael told me to know 3-wood, hit 3-iron, and I hit it, thought it was right after I struck it. I didn't like it because it wasn't where we were trying to hit it, but I had some room given the club I had and the yardage I had, which Michael was right on, fortunately.
Ja, das große Problem war, dass an der Stelle, wo Spieth eigentlich hätte droppen sollen, diverse Trucks standen von Titleist, von Callaway, also Versorgungstrucks, die nicht so einfach wegzutransportieren waren, und darüber gab es eben auch diese Diskussion, ob die Dinger verschoben werden können, um Spieth eine möglichst gute Position rauszuarbeiten, um eben droppen zu können. Sebastian, wie hast du diese 20 Minuten, die es ja letztlich dauerte, bis dann weitergespielt werden konnte, gestern gesehen?
Ja, also haben sich ja ziemlich viele lange gedauert, also wenn ich da so einige Meinungen in den sozialen Netzwerken lese, aber ich muss sagen, die Entscheidung eigentlich relativ schnell. Es ist völlig klar, der Profi muss in dieser Situation in aller Kürze der Zeit alle Optionen halt ziehen. Und nebenbei bemerkt, die Driving Range ist selbstverständlich für Profis nicht out of bounds. Bei jedem Amateurturnier ist die Driving Range auf diesem Golfplatz out of bounds. Aber das ist natürlich, dass die Profis dann natürlich wieder mehr Hilfe bekommen als wir Amateure. Aber darum geht es ja jetzt gar nicht. Ich finde, es lief alles in einem absolut normalen Rahmen ab. Wie gesagt, dadurch, dass Spieth und Kutscher sich auch gut kennen, gab es da auch überhaupt keine Gefahr, dass da irgendwie böses Blut oder so entsteht. Gut, Kutscher ist da ein bisschen, hat ein bisschen lang gewartet, hat dann halt vorgespielt und da musste halt wirklich, es musste ermittelt werden, dass Spieth auch wirklich an der richtigen Stelle droppt, um die richtige Erleichterung da halt in Anspruch zu nehmen. Und hätte er das halt an einer falschen Stelle gemacht, hätte das ja auch dann hoffentlich Konsequenzen für ihn gehabt und ein Regeloffizieller hätte dann den Score für das Loch halt korrigieren müssen. Aber schlussendlich war es, unterm Strich war dieses Kampf-Bogey auf der 13 war halt ganz klar der Schlüssel zum Sieg für Spieth. Danach war halt die Moral wieder hergestellt und danach hat er ja die letzten 5 Löcher in 5 unter Par gespielt.
Ja, ein richtiger Lauf, der da gestartet ist. Tobi, die mögliche Diskussion, war es unfair, war es nicht unfair, die hatte Sebastian eben schon angeschnitten. Wie hast du es in dem Moment erlebt? Wie würdest du es auch im Nachhinein beurteilen?
Ja, ich glaube, die Gefahr, dass er da an einer falschen Stelle droppt, die bestand gar nicht, weil natürlich bei diesem Finalflight im Major vom ersten Loch an so ein Rules Official die ganze Zeit mitgeht mit dem Flight. Das heißt, bei irgendwelchen ansatzweise strittigen Situationen, ich weiß nicht, ob er sich ungefragt einmischt, aber ich meine, er läuft da die ganze Zeit mit, er ist permanent ansprechbar. Und Jordan hat ja auch direkt mit ihm dann das geklärt und gemeinsam nach einer Lösung mit ihm gesucht. Ja, es hat halt echt verdammt lang gedauert. Ich weiß nicht, warum es so lange gedauert hat. Sollte sowas schneller klar sein. Das ist natürlich gut, auch eine unglaublich ungewöhnliche Situation gewesen. Aber ja, ich sag mal so, solange es Matt Kuchar nicht gestört hat und es schien ihn nicht aus der Fassung gebracht zu haben, finde ich es im Grunde genommen okay. Ich meine, es geht um ein Major-Turnier. Wer möchte denn, dass sowas dann, wir denken an Lexi Thompson, wer möchte denn, dass dann durch irgendeine falsche Entscheidung da das ehrlich zustande gekommene Ergebnis irgendwie beeinträchtigt wird. Ich möchte vielleicht auch noch mal ganz kurz was zu dem zu diesem Abschlag sagen, durch den es überhaupt dazu gekommen ist, weil ich den einfach unglaublich finde. Wie kann denn, also der Typ hat 2 Majors gewonnen, ist glaube ich einer der begnadetsten Golfer der Welt und der sliced einfach den Ball 60 Meter neben das Fairway. Also das ist was ich jedes Mal, wenn ich auf der Range stehe, also den Schuss kann ich auch. Und das ist, also das war wirklich Wahnsinn. Da habe ich gedacht, Golf bleibt halt Golf, auch auf einer Finalrunde bei einem Major-Turnier.
Da ist es manchmal nicht anders als bei einem ganz normalen Turnier oder bei einer ganz normalen Runde auch eines Amateurs. Aber hat diese Diskussion das Momentum von Matt Kuchar genommen? Hat er Nachwirkungen gehabt oder irgendwelche negativen Auswirkungen auf sein eigenes Spiel gesehen? Matt Kuchar in seiner Pressekonferenz nachher.
I knew we were in for a big delay. I knew that we're going to be there for a while. Oh, we made ourselves comfy and you know, told some stories and certainly was not anything I was ever going to be upset with. It's very understanding. It's a very difficult situation. Once we started playing again, I had a great shot at birdie and nearly, you know, thought my putt was going in to make a birdie there. So I didn't lose any momentum. You know, all of a sudden I now have a 1-shot lead after that hole and the British Open with 5 to go, thinking I'm playing really well, hitting a lot of good shots, and I'm going to keep doing what I'm doing. And he really turned it up. His shot into 14 was spectacular. I think it must have come close to going in. That was a great shot and a great birdie. And the eagle the next.
Ja, es war nicht das Problem, dass es Kutschers Momentum genommen hatte, sondern Jordan Spieth, der hat einfach aufgedreht hinterher. Und Matt Kuchar hat schon angesprochen, wie es dann weiterging für Jordan Spieth mit der 14 und wie es dort weiterging und wie vor allem die letzten 5 Löcher auf dieser Schlussrunde von The Open 2017 gespielt wurden. Darüber sprechen wir gleich hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Und für euch noch der Hinweis, mehr Golf gibt's bei uns in dieser Woche auch dann ab Donnerstag live aus dem Golfkurses Green Eagles vor den Toren Hamburgs gibt es die Porsche European Open bei uns live im Programm ab Donnerstag 11 Uhr bis Sonntag. Da wird die Entscheidung dann fallen. An allen 4 Turniertagen sind wir 5-6 Stunden live auf Sendung.
Die Porsche European Open live auf meinsportradio.de. Vom 27. bis 30. Juli berichtet meinsportradio.de live von der Golfanlage Green Eagle bei Hamburg. Malte Asmus von Nur Golf bietet dir umfangreiche Hintergrundberichte, Interviews direkt vom Grün und natürlich den Live-Kommentar vom Turnier. Sei dabei, wenn Patrick Reed, Jimmy Walker und Co. an den Abschlag gehen. Die Porsche European Open live auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Weiter geht's hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de mit Malte Asmus und meinen beiden Gästen heute Tobias Hennig von golfpost.de und Sebastian Swoboda. Und wir sind bei der The Open Championship, besprechen die Schlussrunde von Jordan Spieth und Matt Kuchar, dieses Duell um den Titel. Und wir sind bei der 13 eben stehen geblieben bei diesem Loch, um das es so viele Kontroversen gab, vor allen Dingen eben um diese Dauer von 20 Minuten, die es brauchte, bis dort weitergespielt werden konnte, nachdem Jordan Spieth dann die richtige Stelle nach seinem Ball out of bounds beziehungsweise für unspielbar erklärten Ball dann gefunden hat. Nach diesem Loch, an dem Jordan Spieth das Bogey gerettet hat, mit einem Schlag Rückstand auf Matt Kuchar dann in die letzten 5 Löcher ging, da lief es auf einmal, Sebastian, für Jordan Spieth. Die 14, ein absolutes Sahneloch, dieses Par 3.
Ja, er hat ein schönes Birdie gespielt. Ich glaube, Kuchar hatte eine Außenseiterchance zum Birdie, aber da war es dann gerade wieder, ging es gerade wieder auf All Square. Also da waren sie, die Führung von Kuchar hat, wie gesagt, nur dieses eine Loch betragen. Und Spieth hatte da auch, das war auch quasi die beste Möglichkeit, dann den Lauf auch zu starten. Und dann halt wirklich nicht mehr nach hinten zu schauen. Und dann ist er ja dann noch die 2 längeren Putts auf den Folgelöchern, haben es dann schlussendlich quasi entschieden. Und da war es dann irgendwie, also wie ich eben schon andeutete, Spieth war dermaßen im Tunnel nach diesem Kampfbogey auf der 13. Das war also unglaublich, was der danach alles gelocht hat. Da war irgendwie der alte Jordan Spieth aus 2015 irgendwie wieder da. Diese Maschine oder auch diese Putt-Maschine, dass der halt wirklich brutal einfach jede Chance, die sich geboten hat, einfach genutzt hat.
Tobi, man kann auch sagen, dieses Drama, dieses Trauma, was er sich beim Masters im letzten Jahr geholt hat, was ihm immer wieder angedichtet wurde, das hängt dir nach, das hängt dir nach, das hängt dir nach. Er hat's überwunden jetzt bei The Open.
Das ist genau, wir haben vorhin auch gesagt, genau, wir haben uns am Anfang auch an das Masters erinnert gefühlt und genau das ist eben der Unterschied. Diesmal nach diesem Moment, wo der völlige Zusammenbruch hätte kommen können, nach diesem Drama auf der 13, wenn man es so nennen möchte. Ich meine, der Putt, den er dann zum Bogey gelocht hat auf der 13, der war ja schon gut. Und dieses Fast Hole in One auf der 14, da ging es um Zentimeter. Ich glaube, das war einfach genau die Reaktion, die eben letztes Jahr bei Masters eben nicht da war. Und ja, man sollte es jetzt nicht irgendwie an einem Loch festmachen und jetzt sagen, okay, er hat bewiesen, dass er das überwunden hat. Aber ich meine, in der Rückschau ist es ja wahrscheinlich mental für ihn so, dass er genau das so sehen können wird eigentlich in der Zukunft und sich daran hochziehen kann und hoffentlich unterläuft ihm dann sowas wie beim Masters nicht mehr. Und es ist ja auch einfach sensationell. Ich meine, der stand ja auch 20 Minuten da rum und wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann fast ein Hole-in-One zu schlagen, dann mit einem Eagle weiterzumachen, noch 2 Birdies oben drauf zu legen, auf den letzten 5 Löchern 5 unterzuspielen, auf einem Golfplatz, der wirklich unheimlich schwierig ist. Ja, dann gewinnst du halt auch das Major verdient. Und es ist schön zu sehen, dass er anscheinend gewachsen ist. mental.
Ja, und er ist jetzt der zweitjüngste Spieler, der es geschafft hat, im Alter von noch nicht 24 Jahren drei Major zu gewinnen. Der noch jünger war Jack Nicklaus und er hat, Jordan Spieth, es sogar vor Tiger Woods geschafft. Der war nämlich schon 24, als er das dritte Major sich gesichert hat. Und er hat ja die Chance dann in nicht mal mehr drei Wochen beim PGA Championship dann sogar den Karriere-Slam zu vollziehen. Das ist jetzt natürlich das Thema für die nächsten Wochen. Was mit Spieth wird, beziehungsweise wie er diesen The Open-Sieg verkraftet, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Vorher schauen wir aber noch auf Matt Kuchar, wie er denn diese Niederlage, denn er lag ja in Führung zwischendurch. Er hatte ja schon profitiert von Jordan Spieths Fehlern und hätte es letztlich durchspielen können, aber eben keine Chance gehabt, weil Spieth so aufgedreht hat. Wie sieht Kuchar das und wie bewertet er diese Niederlage?
It's crushing. It hurts. And there's an excitement and a thrill to have played well, put up a battle, put up a fight. Shoot, you work so hard to get to this position and to have a chance to make history and to win a championship. You don't get that many opportunities, and you know, to be this close to. You know, taste it with five holes to go. It's a hard one to sit back and take.
Er hatte den Geschmack des Sieges schon auf den Lippen quasi. Fünf Löcher vor Schluss. Sebastian, wie wird er das verkraften? Er hat angesprochen, man kriegt nicht so viele Chancen und wenn man schon quasi 40 ist wie Matt Kuchar, dann sowieso noch weniger.
Ja, ich hatte gestern in einem eher so einem kleinen privaten Golfforum hatte jemand geschrieben, naja, Matt Kuchar ist ja jetzt auch nicht so der super Winner-Typ einfach nur und man ja konnte auch von vornherein eigentlich nicht auch davon ausgehen, dass er diese drei Schläge Rückstand irgendwie aufholt, aber ich bin völlig der Meinung, dass Spieth hat das Turnier gewonnen und Kuchar hat hier überhaupt nichts verloren, weil im Grunde genommen der konnte ja gar nichts machen. Ich meine, er hat dann auch auf dem Par 5 hat er dann noch das Birdie gespielt, nachdem Spieth da aus dem Vorgrün aus 15 Metern da zum Eagle eingelocht hat. Und ich denke mal, wenn dieser Birdie-Putt von vielleicht schon vorher entschieden. Und so war es ja quasi noch bis zum zweiten Schlag zur 18 relativ spannend und erst danach quasi endgültig entschieden. Aber Kuchar, ich weiß jetzt nicht, er wird nicht mehr viele Chancen haben auf einen Major-Titel, aber ich weiß nicht. Also ich sehe ihn da nicht als Verlierer. Spieth hat sich da wirklich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf rausgezogen und also Kuchar hat, finde ich, überhaupt nichts verloren. Er hat eine tolle Leistung abgeboten und hat den alleinigen zweiten Platz dann auch absolut verdient. Ist natürlich ein bisschen blöd, wie es so gelaufen ist. Wenn dann ein Spieth im Schnitt minus eins die Finalrunde spielt und vorne rum und hinten rum diese Diskrepanz im Scoring halt hat, es war zwischendurch wesentlich knapper, als es dann war. Aber gut, also wie ich eben schon sagte, fantastischer zweiter Platz und also, er hat ja überhaupt nichts verloren oder so.
Er kann sich nichts vorwerfen, Tobias, aber wird er das selber auch so sehen oder glaubst du, dass ihm das vielleicht in den nächsten Wochen erstmal nachhängen wird?
Das glaube ich schon. Ich meine, das sind Profisportler und was willst du gewinnen, wenn nicht ein Major-Turnier? Und dann hast du die große Chance, du spielst im letzten Flight bei dem Major-Turnier. Und ja, dann siehst du deinen direkten Kontrahenten wirklich strugglen, wie sagt man, kämpfen auf der Frontline und der hat Probleme und du musst aber natürlich schauen, dass du selber dein Spiel zusammenhältst und ich hatte es eben schon gesagt, ich glaube, wäre Kuchar in der Lage gewesen, auf der Frontline noch mehr Druck auszuüben und da halt nicht nur gleich zu ziehen, sondern vielleicht irgendwie mit ein, zwei Birdies ein bisschen Abstand hinzubekommen und hätte Jordan auf der 13 schon zwei Schläge Rückstand gehabt und dann unterläuft ihm das Bogey, wer weiß, was dann in seinem Kopf los ist, dann hätte er vielleicht wirklich, also natürlich nicht gewollt, dann hätte er vielleicht aber wirklich aufgegeben mental, weil irgendwann kannst du halt auch nicht mehr. Und wenn da der Druck da gewesen wäre, also ich glaube, die Chance für Matt Kuchar war unheimlich groß, dass er das Ding holt. Und der hat super Unterstützung bekommen von den Zuschauern. Spätestens nach dem Eagle war dann halt leider Gottes alles zu spät, weil ich glaube, da hatte sich das Momentum schlicht und einfach gedreht und Kuchar hat gesehen, okay, jetzt puttet der Junge wie vor zwei Jahren und das ist völlig egal, wo der liegt, auf dem Grün. Insofern er auf dem Grün liegt, dann fällt der Putt. Und ja, ich glaube, Kutscher hat eine große Chance verpasst, wobei ich trotzdem nicht glaube, dass es wegen der Schlechtere von beiden gewonnen hat.
Also, dann schauen wir mal, wie es dann bei ihm sich weiterentwickeln wird. Auf jeden Fall gab es für ihn doch noch Grund zur Freude gestern, denn völlig überraschend war seine Familie plötzlich am 18. Loch da und darüber hat er auch in der Pressekonferenz gesprochen.
And seeing the family, that was a surprise. I talked to them last night on the phone, thought they were in Colorado. It was a great surprise, a teary surprise. It's great to have people to share things with. I have loved ones here. Certainly my family means a lot. They're a big support team. Golf's a selfish game, and what they go through is amazing as a support to help me try to be my best. Very, very cool to have them here.
Also eine gelungene Überraschung und ein, ja, dann in allem Übel dann doch noch ein schöner Moment für Matt Kuchar und er kann dann diese Enttäuschung letztlich mit der Familie teilen. Wie es noch für andere Sportler ausgeht, werden wir gleich nochmal gucken, beziehungsweise wie es ausging bei The Open. Aber was bedeutet das Ganze jetzt für Jordan Spieth, Tobi? 3 von 4 Titeln von 4 Majors hat er eingefahren jetzt. Der nächste Major ist natürlich das große Ziel. Was bedeutet jetzt auch für seine weitere Karriere dieser The Open-Titel?
Ja, ich glaube, es ist jetzt spätestens ab gestern auf jeden Fall wieder einer der Top-Favoriten für die PGA Championship. Dass er ein Kandidat dafür ist, unglaublich viele Majors zu gewinnen, das weiß man seit spätestens 2 Jahren. Ich glaube, es bedeutet im Endeffekt vielleicht gar nicht so riesig viel, weil ich habe mir sowieso gedacht, das ist bei ihm eine Frage der Zeit. Okay, das ist jetzt direkt mit der Open jetzt klappt, okay. Aber ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der daran zweifelt, dass Jordan Spieth mehr als diese 2 Major von vor 2 Jahren gewinnen würde. Und für mich war es nur eine Frage der Zeit. Und der wird auch die PGA Championship noch gewinnen. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr schon. Kann er die Form konservieren? Er gehört auf jeden Fall zu den Top-Favoriten. Ich meine, beim letzten Mal vor 2 Jahren hat er auch 2 Majors in Folge gewonnen. Warum nicht diesmal wieder? Aber es steht für mich völlig außer Frage, dass er das früher oder später tun wird.
Sebastian, siehst du es ähnlich wie Tobi? Und vor allen Dingen die Frage, kann Jordan Spieth vielleicht auch ja eine gewisse Dominanz dann über die nächsten Jahre entwickeln? Oder ist da die Konkurrenz mittlerweile auf der PGA und European Tour einfach zu groß?
Ich weiß nicht, ich hoffe ja inständig auf diese Rivalität Spieth gegen John Rahm, die ja absolut sichtbar ist, wenn das so weitergeht. Und also ich bin auch ziemlich sicher, dass Spieth den Career Slam noch holen wird. Dieses Jahr wäre es halt praktisch, das Momentum einfach noch irgendwie mittransportieren. Und dann hätte er das quasi jetzt auch schon mal erledigt. Und bräuchte dann noch gar keinen neuen Anlauf mehr nehmen, wäre dann halt einmal im Fluss quasi drin. Aber jetzt ist auch endlich mal diese First-Time-Serie von Major-Siegen erstmal durchbrochen. Und wollen wir mal sehen, ob der jetzt die neue Serie beginnt oder ob Spieth dann jetzt erstmal den Career Slam absolviert. Also wie gesagt, ich persönlich fände eine Rivalität oder auch positive Rivalität, so Spieth gegen John Rahm, so auf Jahre, so in meinen Augen die beiden größten Golftalente seit Tiger Woods, wenn die sich jetzt über Jahre nochmal Woche für Woche da bei den Major-Turnieren gegenseitig battlen, da wäre ich also sehr angetan von. Das könnte ein sehr schöner Zweikampf immer werden.
Tobi, nur ein Zweikampf oder siehst du da noch mehr, die da mit reinspringen können? McIlroy haben wir ja auch noch, wir haben Fowler, wir haben Fleetwood, wir haben so viele Namen. Das ist doch eigentlich eine viel schönere Situation als mit Tiger Woods ist da. Ach ja, dann ist der Sieg schon weg.
Schön, dass du es ansprichst, denn genau so sehe ich es auch. Ich sehe nicht die absolute Dominanz kommen wie bei Tiger, weil dafür, glaube ich, die Konkurrenz zu groß ist tatsächlich. Du hast die Namen genannt, McIlroy, Johnson. Ich glaube, Stenson ist noch nicht am Ende. Es kommen so viele junge Leute nach. Austin Connelly, der gestern ein sehr junger Kanadier, der sich gestern leider ein bisschen rausgeschossen hat, aber in den Top 5 lag. Es sind immer wieder Überraschungen dabei. Ich sehe eigentlich keinen Zweikampf auf den nächsten Jahren, auch keine absolute Dominanz. Dazu ist es zu eng zusammengerückt und es gibt so viele tolle Spieler. Ich glaube, das wird nach wie vor, es wird immer ein großer Pool von Leuten bleiben, die das gewinnen können. Also Majors gewinnen können und generell Turniere gewinnen können.
Und wir schauen jetzt gleich nochmal auf weitere große Namen bei diesem Turnier bei The Open 2017 bei der 146. Auflage. Hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de und für euch noch der Hinweis, ab Donnerstag Live-Golf bei uns bei meinsportradio.de. Da solltet ihr unbedingt einschalten. Ab 11 Uhr sind wir dabei, Porsche European Open aus Hamburg live bei uns.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sven Schulze, der Moderator von meinsportradio.de Go Snooker. Mehrmals im Jahr gibt es eine große Gesprächsrunde rund um den Sport auf den grünen Filz. Wenn es dir gefällt, dann hinterlasse doch gerne mal eine Rezension auf iTunes und bewerte uns mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Tobias Hennig von golfpost.de und mit Sebastian Swoboda und mit mir, mit Malte Asmus. Und wir haben The Open 2017 am Start, beziehungsweise wir blicken zurück, haben ja schon den Spitzenkampf zwischen Jordan Spieth und Matt Kuchar in dieser Sendung thematisiert und ausführlich auf die Schlussrunde zurückgeblickt. Jetzt gucken wir auf die, die dahinter gekommen sind. The best of the rest sozusagen. Und der Beste vom Rest, das war Hao Tong Li, der Chinese. Der hat sich mit einer Mega-Runde gestern noch mit einer 63 auf Platz 3 gespielt. 26 Plätze ist er nach oben gekommen. Und Sebastian, das ist eine Runde gewesen, 63, die man ihm ob der Vorleistung jetzt so vielleicht nicht unbedingt zugetraut hat, aber das ist einer, mit dem man rechnen muss. Ein schlafender Riese vielleicht?
Ja, absolut. Also ich meine, er hat ja praktisch die beste Leistung einer Finalrunde bei einem Major-Turnier, diese 63, hat er ja einen Rekord quasi eingestellt. Und nachdem Brandon Grace eben den neuen Rekord am Moving Day mit der 62 aufgestellt hat, hat Lee aber trotzdem diese Leistung für einen Finaltag immerhin egalisiert und auch völlig zu Recht. Und dadurch, dass er jetzt unter den Top 4 ist, hat er jetzt auch schon mal sein Ticket fürs nächste Jahr für das Masters-Turnier sich gesichert. Und man darf gespannt sein, was da jetzt noch so rauskommt. Also er wird in die Top 100 der Weltrangliste einziehen. Und wird also jetzt definitiv aufgrund dieser Platzierung die ein oder andere Einladung vielleicht mehr erhalten. Was er jetzt speziell vorhat, weiß ich jetzt nicht. Ob es ihn dann eher nach Europa oder auf die PGA Tour dann zieht, weiß ich nicht. Aber da kriegt er ja auch virtuell für den FedEx Cup ein paar Punkte, bis er dann diese Special Exemption eben irgendwann hat, wo er dann mehr Einladungen bekommen kann. Ist auf jeden Fall ein spannender Name, wo man in Zukunft wirklich gespannt sein darf, was da noch so drin ist.
Tobi, was kann sich in China auch in Sachen Golf entwickeln? Ich meine, die drängen in allen möglichen Sportarten in die Weltspitze vor. Fußball ist ja jetzt so der letzte große Angriff, den sie gestartet haben, die Chinesen, jetzt auch im Golf?
Ja, ich glaube, in China ist das Verhältnis zum Golf irgendwie ein sehr ambivalentes. Wir haben auf golfpost.de immer mal wieder auch irgendwie Reportagen gehabt über den Golfplatzbau in China, und da werden viele Golfplätze gebaut, dann werden mal wieder viele Golfplätze zugemacht, weil sie illegal errichtet worden sind. Es ist, glaube ich, noch ein bisschen, in China trägt das Image des Golfsports, glaube ich, ist noch krasser, als wir das hier in Deutschland haben, wo wir sagen, Golf ist immer noch irgendwie so ein bisschen snobby, und obwohl es ja langsam aufbricht, ich glaube, in China ist das nochmal eine ganz andere Sache. Ja, Hao Tong Li, ich meine, letztes Jahr einmal auf der Tour gewonnen, auf der European Tour, damals in China, überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, aber ich fand es einfach total klasse, wie der sich gestern gefreut hat, als er auf der 18 dann den letzten Putt gelocht hat. Der ist richtig, Das war super, wie der sich gefreut hat. Ich habe mich richtig mitgefreut, obwohl er mir eigentlich nicht wirklich was sagt, obwohl ich nichts mit ihm verbinde. Aber ja, strahlende Gesichter machen auch Zuschauende glücklich.
Absolut, definitiv. Und Rory McIlroy, der hätte uns auch oder sich selber vor allen Dingen glücklich machen können, wenn er sich am ersten Tag nicht diese 71 geleistet hätte. Sebastian, am Ende ist er geteilter Vierter geworden, zusammen mit Rafa Cabrera-Bejo, Matthew Southgate. Nee, mit Rafa Cabrera-Bejo, Matthew Southgate ist geteilter Sechster gewesen. Aber Rory McIlroy, was wäre drin gewesen, wenn er einen besseren Start erwischt hätte?
Ja gut, also hätte Fahrradkette. Ich meine, Rory hätte auch einfach den Cut-Cut überhaupt nicht schaffen können. Und wenn ihn dann sein Caddy nach den Frontline am Donnerstag halt einfach mal aufgeweckt hätte, so mit den Worten, hey, jetzt überleg mal, du bist Rory McIlroy, was machst du hier eigentlich? Und reiß dich doch mal bitte am Riemen, so ungefähr. Also der hätte auch genauso gut mit, ich will es jetzt mal drastisch ausdrücken, mit plus 12 oder so nach Hause fahren können, weil das vielleicht doch nicht so die tollste Entscheidung war, während der Saison die Schläger zu wechseln und dann auch noch zu heiraten. Vielleicht war das persönlich auch einfach zu viel. Und aber es spricht jetzt absolut für ihn, dass er sich nach diesem desaströsen Auftakt mit, ich glaube, plus 5 nach 9 oder 10, dass er dann am Ende so stark das Turnier noch beendet. Und von daher, also jetzt kann man natürlich sagen, ja, er hätte ja einfach nur die Frontline ein paar Schläge besser sein müssen, dann wäre er ja vorne mit dabei gewesen. Also ja, unter bestimmten Voraussetzungen, da kommen noch andere Spieler in Frage, die dann wahrscheinlich auch um den Sieg hätten mitspielen können, wenn die ein paar Löcher besser gespielt hätten oder so. Also ich finde diese Rechenspielchen immer ziemlich albern. Mhm. Und Rory hat am Finaltag noch mal eine schöne 67 gespielt und hat sich, wie gesagt, noch mal unter die Top 5 da rangiert. Das war eine ansprechende Leistung und wieder ein Fingerzeig in die richtige Richtung, finde ich.
Und dass er manchmal einen Weckruf braucht, das wissen wir ja spätestens seit dem Ryder Cup in Medina. Da hätte er ja fast seine Abschlagzeit verpasst, wenn ihn da nicht eine Frau aufgeweckt hätte, die er mittlerweile geheiratet hat. Und jetzt hat sein Caddy ihn entsprechend in die richtige Richtung gerückt. Einer der Spieler, der auch weiter vorne hätte landen können, wenn er sich nicht, ja, drei Runden im Grunde, nicht so gut präsentiert hätte. Dafür eine absolut Weltklasse, das war Brandon Grace, die 62, Tobi, vom Samstag. Die sticht natürlich heraus und die war ja auch historisch.
Die war allerdings historisch. Die niedrigste Runde aller Zeiten war im Major-Turnier. Bogey-frei über diesen Platz zu gehen. Ich weiß gar nicht genau, wie vielen das gelungen ist. Jetzt in den 4 Tagen in Royal Birkdale. Ich glaube, viele waren es nicht. Ja, eine tolle Vorstellung. Brandon Grace, kein unbekannter Masters-Sieger. Ja, was soll man sagen? Also, klasse.
Ja, da kann man wirklich nur den Hut ziehen vor dieser Leistung, Leistung am Samstag, wo zwar generell niedriges Runden gescored worden, aber wo man eben dann auch eine 62 erstmal spielen muss. Brooks Koepka, gut, der US Open-Sieger, der hatte dann auch eine Schlussrunde, die er wahrscheinlich auch lieber vergessen möchte, plus 1 am Ende. Da auf dieser Runde insgesamt minus 4 reichte dann natürlich weit nicht. Wir müssen über Martin Keimer sprechen. Schulterverletzung, die ihn gehandicapt hat. Ich habe mit dem Kollegen Lars Kretschmer von golfpost.de, der ja vor Ort war im Royal Birkdale, in den letzten Tagen ausführlich immer in unseren täglichen Zusammenfassungen auch über Martin Keimer und seine verletzten Situation gesprochen. Sebastian, am Ende hat er noch das Beste draus gemacht.
Ja, ist doch alles eigentlich ganz gut verlaufen. Ich meine, geteilter 37. Platz ziemlich genau im Mittelfeld. Gut, jetzt kann man halt wieder sagen, was wäre denn jetzt möglich gewesen, wenn er topfit gewesen wäre? Er hat die ersten beiden Runden konstant 72 gespielt. Ich habe das jetzt leider nicht so ganz im Blick, wie der ungefähr der Durchschnittsscore war. Aber am Moving Day hat er ungefähr aufs Feld einen Schlag verloren. Da war also ein Level Par mit der 70 war eigentlich ein bisschen wenig. Aber im Finale, die 68 war eigentlich relativ ansprechend und also war ein absolut grundsolides Turnier. Da hat am Ende, zum Wochenende hin, hat es besser geklappt. Und aber gut, er wird jetzt auch erstmal Pause machen. Und er hat jetzt auch, denke ich mal, nur die Open gespielt, weil es halt die Open ist und weil er da auch trotz leichter Verletzung wohl unbedingt dabei sein wollte. Ich kann da jetzt nicht in ihn reinhorchen, wie schlimm es wirklich um ihn gestanden hat. Aber er muss da ja, er muss wissen, was er tut, und wenn er da antritt, dann ist er auf jeden Fall fit genug, um zu spielen. Und ja, ist mal wieder eine Mittelplatzierung. Aber am Wochenende hat er doch ansprechendes Golf gezeigt, muss ich sagen. Gleich, also das, was man auf jeden Fall sehen konnte.
Gleiche Platzierung übrigens wie Sergio Garcia, ebenfalls geteilter 37. Beide bei plus 2 am Ende rausgekommen. Und Tobi, auch Sergio Garcia hatte Probleme mit seiner Schulter. Die waren aber selbst verursacht. Er hat sich mich ein bisschen zu sehr über einen missglückten Schlag geärgert.
Ja, hilf mir kurz, war es auf der ersten oder zweiten Runde?
Ich glaube, es war auf der ersten. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher. Doch, ich müsste bei der 73er-Runde gewesen sein, bei der ersten.
Ja, genau, auf jeden Fall. Er war wütend über einen Eisenschlag und hat dann mit dem Eisen in einen Busch gehauen. Und der Busch hat mehr Widerstand geleistet, als Sergio Garcia erwartet hatte. Und ja, im Anschluss hat man auf vielen Bildern und bei Twitter in Videos gesehen, wie er sich immer wieder die Schulter hielt und sich dann sogar hat behandeln lassen auf dem Platz. Das ist natürlich selten dämlich, wenn ich das mal so frei sagen darf. Ja, das ist so, also ich meine, beim Fußball hat man ja auch schon beim Torjubel die wildesten Verletzungen gehabt und ich weiß nicht, wie oft es beim Golf schon gab, dass sich einer irgendwie, weil er den Schläger irgendwie auf den Boden oder in den Busch gefeuert hat, dabei verletzt hat. Ja, lass es halt einfach bleiben und behalt die Nerven. Ich meine, es ist oft einfach gesagt, die Jungs stehen gut unter Druck, aber also das ist echt ja, einfach nur dämlich.
Ja, da muss er sich auch mehr im Griff haben. Hatten wir eigentlich gedacht, dass sich Sergio Garcia jetzt nach dem Masters-Sieg ein bisschen ruhiger präsentiert, aber zeigt natürlich auch dann, wie ja verbissen er letztlich ist. Einer, der am Ende sein Ausscheiden gar nicht so verbissen festgestellt hat oder konstatiert hat, das war Phil Mickelson. Der hatte im letzten Jahr ja mit Henrik Stenson sich noch dieses legendäre Finale geliefert, wo die beiden sich zu Bestleistungen animiert hatten gegenseitig, dass Stenson dann letztlich gewonnen hatte und Phil Mickelson als Zweiter dabei rauskam. Das war das Resultat. In diesem Jahr ist Phil Mickelson dann am Cut gescheitert. Er selber sagte, am Cut gescheitert, aber mit Flair. Sebastian, wie hast du Phil Mickelson gesehen und warst du traurig, dass er es nicht ins Wochenende geschafft hat?
Ja, irgendwie schon. Ich finde, Mickelson hat ja eigentlich immer fast schon traditionell bei der Open eigentlich immer ansprechende Leistungen gebracht, aber vielleicht war dann dieses ganze Buhai so, ja, ohne Driver auf die Runde gehen und so weiter, vielleicht war das dann doch ein bisschen zu viel für ihn und dann die eine Runde ohne ein einziges Birdie. Ja, er hat halt unterm Strich wahrscheinlich einfach zwei rabenschwarze Tage erwischt und so, aber ich muss sagen, dieses Duell Spieth gegen Kutscher hat in gewisser Weise an das Duell letztes Jahr halt erinnert. Ich meine, das war natürlich nicht so auf dem Niveau, wie es halt letztes Jahr war, weil die sich da ja die Birdies und Eagles nur um die Ohren geschossen haben und der Rest halt nicht hinterhergekommen ist. Aber es war ja auch dieser klassische Zweikampf zwischen Spieth und Kutscher, der mich in gewisser Weise doch eben an letztes Jahr hat erinnern lassen. Aber ja, ich muss mich auch outen. Also ich sehe Mickelson immer ganz gern bei der Arbeit zu. Und wie gesagt, besonders auf diesen Linksplätzen, ja, schaue ich ihn mir sehr gern an. Speziell das kurze Spiel, da hat er halt diesen wahnsinnigen Touch und sehr schade, dass er das Wochenende halt nicht geschafft hat.
Tobi, siehst du das ähnlich mit der Geschichte?
Also ich habe, also jetzt bezogen auf den Vergleich zum Vorjahr.
Genau.
Nee, überhaupt nicht. Ich kann das auch nicht, sehe ich überhaupt nicht. Also letztes Jahr, das war wirklich einfach ein ja, zwei Spieler, die sich zur Höchstleistung angetrieben haben und die einfach ein episches Duell sich geliefert haben. Und man hätte hier eigentlich, letztes Jahr habe ich gedacht, schade, das, warum kann es nicht zwei Pokale geben? Dieses Jahr sehe ich das halt ganz anders. Der eine wollte nicht lange Zeit, der andere konnte nicht. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, dass es das Not gegen Elend auf den ersten neun eine Übertreibung gewesen wäre, aber das war ein Duell auf einer ganz anderen Ebene diesmal, nämlich beide mussten irgendwie die Nerven in den Griff bekommen, vor allem Jordan Spieth. Letztes Jahr hatten beide Siegaspiranten ihre Nerven absolut unter Kontrolle und waren fähig, ihr absolut bestes Golf zu zeigen. Das war diesmal auf vier Löchern bei Jordan Spieth auf den Grüns möglich. Und ansonsten habe ich auf der Finalrunde weder von dem einen noch von dem anderen herausragendes Golf in Gänze gesehen, wenn wir jetzt, wie gesagt, mal die Putts von Steve weglassen. Mhm.
Herausragendes Golf in Gänze, leider in diesem Jahr auch nicht von Henrik Stenson. 69, 73, 65, 70, also ein ziemliches Wechselbad der Gefühle, brachte ihn am Ende auf den geteilten 11. Platz. Henrik Stenson, Tobi, ja auch noch letztlich gehandicapt durch einen Einbruch in seinem Mietshaus.
Ja, verrückte Geschichte. Der muss ja auch mit geliehenen Sachen spielen. Also er hatte jede Menge Klamotten sind wohl weggekommen und auch ansonsten, ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, was ihm da alles entwendet wurde. Den Clary Jug hatte er zum Glück schon zurückgegeben, sonst wäre das vielleicht auch unter dem Diebesgut gewesen. Aber ich denke, das ist eine Leistung, die ist okay für ihn. Zwei gute Tage, zwei weniger gute Tage. Er hat ja vor dem Turnier auch noch gesagt gehabt, dass er sich nicht in der Verfassung sieht, seinen Titel zu verteidigen und dass es wohl noch eine Weile dauern wird, bis er nochmal dahin kommt, so einen Major gewinnen zu können. Mhm. Ich mag ihn unheimlich gerne. Es ist einer meiner absoluten Favorites auf, egal ob PGA oder European Tour, unheimlich sympathischer Typ, der immer, wenn er spielt, dann spielt er eigentlich oben mit. Er verpasst ganz wenige Cuts, ist fast immer in den Top 10, Top 15 zu finden, selten dahinter. Das ist die British Open, 11. Platz. Klar, die Ausgangsposition am Finaltag war noch ein bisschen besser. Ich glaube, von T7 ist er ins Finale gestartet gewesen. Aber ich glaube, da haben wir auch noch nicht alles gesehen, Stenson, auch wenn er schon jetzt, glaube ich, 41 ist. Er wird auch noch um Major-Siege mitspielen, da bin ich mir sicher.
Und die werden wir dann natürlich auch hier bei nurgolf auf meinsportradio.de sicherlich besprechen, beziehungsweise bei den Kollegen von golfpost.de könnt ihr dann darüber nachlesen. Und wir werden gleich noch einen Blick vorauswerfen auf das, was in dieser Woche im Turnier geschehen auf der European Tour ansteht. Porsche European Open nämlich. Und die gibt's ja auch live bei meinsportradio.de ab Donnerstag.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Christian Oehmicke von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Bei uns hörst du regelmäßig alles Wichtige zum Sport mit den Pfeilen. Wenn dir gefällt, was du hörst, schreibe gerne eine Rezension auf iTunes und bewerte unseren Podcast mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Ja, hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Tobias Hennig von golfpost.de, Sebastian Swoboda und mit Malte Asmus. Und wir blicken voraus auf die nächste Woche. Da steht auf der European Tour das zweite Turnier in diesem Jahr auf deutschem Boden an. Porsche European Open 2017 vor den Toren Hamburgs werden sie ausgetragen. Und meinsportradio.de ist live dabei. Ab Donnerstag bis Sonntag werden wir übertragen. Die Kollegen von golfpost.de werden bei uns in der Kabine mal wieder vorbeischauen und mit uns auf dieses Turnier dann blicken und aktuell kommentieren. Und der Kollege Sebastian Swoboda, der wird auch vor Ort sein. Sebastian, worauf freust du dich besonders bei der Porsche European Open?
Ja, halt auf dieses illustre Teilnehmerfeld, dass man halt mal Profis in Deutschland sieht, die man ansonsten überhaupt nicht sieht. Also allen voran, wenn sie denn alle kommen. Ich habe jetzt aktuelle Informationen leider nicht zur Hand, ob auch wirklich Patrick Reed, Jimmy Walker, Pat Perez, Justin Hicks, was weiß ich, dann Chase Koepka und halt einfach diese Leute, die zum einen diese einmalige Einladung erhalten haben, dass die halt auch wirklich dann da sind und auch spielen und plus, okay, ich kenne den Platz jetzt überhaupt nicht, ich habe nur gesehen, es ist relativ viel Wasser und so und das ist auch ein quasi neues Turnier und das macht ja dann auch so ein bisschen den Reiz aus und dann halt noch so gespickt mit diesen renommierteren Spielern, also die man halt seit Jahren schon auf der European Tour kennt, so jemand wie Charles Schwarzler, ich glaube Ernie Els ist auch dabei und so. Also insgesamt ein sehr solides Teilnehmerfeld, dafür, dass es halt in der Woche nach einem Major-Turnier ist. Und aber gut, muss man erstmal gucken, ob die angekündigten Leute auch wirklich alle da sind. Und ich freue mich da auf, ich bin von Donnerstag bis Samstag auf jeden Fall vor Ort. Vor allem die ersten beiden Tage, weil man da halt auch wirklich dann alle Spieler theoretisch beobachten kann. Und Deswegen, ich kann das halt noch dahingehend privat dazu nutzen, dass ich das halt Verwandtschaft habe in Hamburg. Die kann ich dann halt auch mal wieder sehen, da bin ich nicht so oft. Und von daher ist es eigentlich nur eine ganz nette Geschichte.
Zwei Fliegen mit einer Klappe. Tobi, der Platz in Hamburg, Sebastian hat es angesprochen, unheimlich lang, 7.165 Meter, der längste in Europa, glaube ich, von den Wettkampfturnierkursen. Und ja, vor allen Dingen auch der Wind natürlich anfällig, fiese Bunker. Was macht den Platz sonst aus deiner Sicht noch aus?
Du hast eigentlich die drei Dinge, angesprochen, die ich auch genannt hätte. Es ist, soweit ich weiß, ist es tatsächlich der längste Platz Europas. Ja, ganz genau. Da haben wir den ersten Knackpunkt. Wer da nicht lang genug ist, der wird auf den Paar Viers, und na gut, die Paar Viers werden alle im Griff haben, aber die Paar Fünfs sind wirklich sehr lang. Da werden einige nicht mit dem zweiten hinreichen. Mhm. Und ich glaube, das könnte zum Beispiel entscheidend werden. Dann strategisch platzierte Bunker, die auch wahrscheinlich entscheidend sein werden für die Schläge ins Grün. Und dann drittens, wie du schon gesagt hast, der Wind. Das ist wahrscheinlich das, was man jetzt am wenigsten vorhersehen kann. Ich weiß nicht, wie das Wetter werden soll. Aber ja, Bläser von links, Bläser von rechts, stark, schwach, Böen oder nicht. Das wird man natürlich abwarten müssen, wer damit dann gut zurechtkommt unter Umständen. Und ansonsten, ich glaube übrigens, das Feld ist schon final. Sebastian, das heißt, die Jungs, die angekündigt sind, wenn sich da jetzt nicht noch einer kurzfristig verletzt oder erkrankt, dann sollten die auch tatsächlich alle da sein.
Die sind zum Teil ja auch mit Antrittsprämien ausgestattet worden, von daher, die müssen schon kommen, Pat Perez vor allen Dingen und auch Jimmy Walker oder auch Patrick Reed, der das erste Mal in Deutschland spielt, genauso wie Pat Perez. Sebastian, was traust du denen zu?
Ja, muss man erst mal sehen, wie die da so ankommen. Also Tobias, wenn du sagst, die Teilnehmer sind final auf der European Tour Seite, ist eine Einladung noch nicht ausgesprochen. Da ist ein freier Platz bei den Einladungen, der achte Name, der ist wohl noch offen. Da weiß ich jetzt nicht, wer die Einladung dann bekommen wird, ob das dann intern an ein deutsches Nachwuchstalent geht oder ob da noch ein internationaler Star noch mehr dazu kommt.
Meinst du jetzt Kategorie 8?
Nee, bei den Einladungen, da wo die ganzen Einladungen stehen, die ganzen Auswärtigen, die nicht Tourmitglieder sind. Ja. Und da ist ein leerer Platz bei Nummer 8. Bei Platz Nummer 8 bei den Einladungen. Und vielleicht weißt du aber auch mehr als ich, dann sag mir doch einfach den Namen, der da hinkommt.
Nee, den kann ich dir tatsächlich auch nicht sagen, aber wie Malte das gerade sagte, die Jungs. Ja, aber die Jungs wie Jimmy Walker, Pat Perez, die, das kann man ja auch so offen sagen, die kommen ja auch nicht umsonst, ne? Also da werden ja Verträge gemacht und die werden auf jeden Fall da sein. Und ich glaube, wer da jetzt noch als Einladung kommt, das ist nicht so wahnsinnig relevant. Aber ich glaube, du darfst dich auf die Namen, die du eben selbst genannt hast, darfst du dich durchaus freuen.
Ja, also vielleicht, ich hoffe ja, ich hatte jetzt gestern noch mit einem anderen Blogger gesprochen. Die Porsche European Open, die hatten ja ganz oben als Ersten in der Entry-Liste, hatten sie ja nur den Open-Sieger, ja. Und ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass Jordan Spieth und Matt Kuchar also nicht da antreten werden. Aber vielleicht kann man ja noch irgendwie den Herrn Hong Tao Li für das Turnier verpflichten. Das könnte vielleicht noch klappen, aber man weiß es halt nicht. Müssen wir mal abwarten.
Das werden wir auf jeden Fall im Blick haben und ihr werdet es erfahren hier bei uns auf meinsportradio.de dann ab Donnerstag, da sind wir live dabei. Ab 11 Uhr übertragen wir von der ersten Runde der Porsche European Open 2017 und nachlesen könnt ihr das Ganze natürlich bei Tobias Hennig und seinen Kollegen bei golfpost.de. Schaut unbedingt vorbei, tolle Seite, gute Infos, die man dort bekommen kann. Alles über Golf bei den Kollegen und natürlich auch bei uns bei Nur Golf. Dann nächsten Montag wieder, da gibt es die Zusammenfassung der Porsche European Open am Montag. Ansonsten hört rein in die Sportshow, in unsere ganzen anderen Sendungen, gibt viel zu berichten und viel zu hören aus der Welt des Sports, nicht nur des Golfsports. Bei meinsportradio.de seid ihr da auch immer auf der sicheren Seite und hört das Aktuellste. Tobias Hennig und Sebastian Swoboda, vielen Dank euch beiden.
Sehr gerne, danke.
Die Porsche European Open live auf meinsportradio.de. Vom 27. bis 30. Juli berichtet meinsportradio.de live von der Golfanlage Green Eagle bei Hamburg. Malte Asmus von Nur Golf bietet dir umfangreiche Hintergrundberichte, Interviews direkt vom Grün und natürlich den Live-Kommentar vom Turnier. Sei dabei, wenn Patrick Reed, Jimmy Walker und Co. an den Abschlag gehen. Die Porsche European Open. Live auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.